Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel.
Ich begrüße Sie zu einem Tacheles von der Leipziger Buchmesse. Mein Gesprächspartner dürfte vielen von Ihnen bekannt sein, jedenfalls denjenigen, die sich für Literatur interessieren. Ijoma Mangold, ein durchaus klingender Name in der Szene sozusagen. Der hat aber jetzt ein Buch geschrieben, das so gar nichts mit Literatur zu tun hat, nämlich über das Thema Bitcoin. Erstmal einen schönen guten Tag.
Ich grüße Sie, schön, dass ich hier sein darf.
Bitcoin ist eine Kryptowährung, derer gibt es mittlerweile um die 15.000. Mit den anderen hat es gemeint, es ist ausschließlich digital, es verwendet Kryptographie, daher der Name, Verschlüsselung. Und doch unterscheidet es sich von den anderen, weil der Bitcoin eine Story hat. Und diese Story dürfen Sie uns jetzt anderthalb Minuten lang, ohne dass ich kritisch nachfrage, erzählen, denn es gibt natürlich auch kritische Aspekte, über die wir reden werden. Aber warum ist der Bitcoin speziell und alles andere, wie die Leute in der Szene sagen, Shitcoins?
Ja genau, es gibt Bitcoins und Shitcoins, sagt man gerne. Naja, was unterscheidet den Bitcoin von den anderen Kryptowährungen? Es ist tatsächlich seine Entstehungsgeschichte. Es wird ironisch im Bitcoin-Space gerne von der unbefleckten Empfängnis gesprochen. Warum unbefleckte Empfängnis? Naja, der Bitcoin ist die erste digitale, auf der Blockchain-Technologie basierende Währung und alles, was danach kam, sind Kopien davon. Und das ist ein entscheidender Unterschied, denn wenn Sie ein neues Geld kopieren, dann haben Sie bereits das Beispiel Bitcoin vor Augen und seine enorme Monetarisierung, das heißt den Wert, den Bitcoin in der Zwischenzeit gewonnen hat.
Und auch mal wieder verloren hat.
Und auch mal wieder verloren hat, aber der Anreiz zu sagen, alle, die Bitcoin verpasst haben, sollen jetzt bei der nächsten Kryptowährung dabei sein, weil wir da nochmal von null an die gesamte volle Renditespanne ausschöpfen können, die ist sehr verführerisch. Das heißt aber auch, dass jedes neue Projekt mit sehr viel stärkerer Bereicherungsabsicht in die Welt gesetzt worden ist und immer über einen Gründer verfügt, der für sich selber den größten Teil an neu geschaffenen Coins erstmal in die eigene Tasche gescheffelt hat. Und das ist bei Bitcoin anders. Wir haben unsere legendäre Stifterfigur unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto. Wir wissen nicht, ob es sich um einen Mann oder um eine Frau oder vielleicht auch...
Niemand hat ihn je gesehen.
Wir wissen aber einiges von ihm, weil er recht viele Schriften, wie man so schön sagen kann, also bei Religionsgründern spricht man ja auch immer, dass sie Schriften hinterlassen. In dem Fall sind es Texte, weil sich Satoshi Nakamoto mit anderen gleichgesinnten Informatikern, Codern, Programmierern in den frühen Tagen von Bitcoin über seinen Entwurf, über sein Modell eines digitalen Geldes ausgetauscht hat. Er ist eine mysteriöse Figur, aber er ist eine reale Figur und er ist jemand, der etwas ganz Erstaunliches getan hat. Nach 2 Jahren verabschiedet er sich von all den Mitstreitern des Bitcoin-Systems und sagt, ich glaube, der Bitcoin, dieses Netzwerk, ist jetzt erwachsen und reif genug, um ohne mich seinen Weg in der Welt antreten zu können. Es braucht mich nicht mehr. Und von diesem Tag an war nichts mehr von ihm gesehen noch gehört. Und vor allem, Satoshi Nakamoto hat in diesen 2 Jahren ungefähr 1 Million Bitcoins gemined. Er hat nie einen davon verkauft. Bitcoin, das ist wichtig zu wissen, ist ja Open Source. Jede Transaktion seit 2009 kann jeder im Computer überprüfen. Und deswegen wissen wir auch, welche Bitcoins Satoshi Nakamoto gemeint hat und dass er sie nie angefasst hat.
Und deshalb, weil es eben Open Source und für jeden zugänglich ist, spricht man auch von einer Art Graswurzelbewegung. Ja. Sie haben eben schon die Analogie zur Bibel hergestellt. Ja. So ein richtiger, echter Bitcoiner ist ein Gläubiger. Und Sie selbst sind demgegenüber eigentlich skeptisch. Sie sprechen es von sich als einem liberalen Skeptiker, der über sich selbst überrascht ist. Sie glauben aber oder sind überzeugt davon, dass diesem Bitcoin eine transformatorische Kraft innewohnt?
Absolut und unbedingt. Ich würde auch sagen, Bitcoiner sind nicht gläubig, aber sie haben natürlich wahnsinnig starke Überzeugungen. Und dort, wo sie auf starke Überzeugungen treffen, ist es immer naheliegend, ein Phänomen auch in, sagen wir mal, religionssoziologischen Begriffen zu beschreiben. Wenn etwas ganz Neues, Bitcoin ist eine neue Technologie, die es jetzt seit 14 Jahren gibt, die wird am Anfang, machen sich alle über sie lustig und lächerlich, weil das ist ja nur ein Datenbankeintrag, völlig immateriell, wo soll da der Wert sein? Dann stellt die Welt irgendwann fest, oh, der Bitcoin scheint gekommen zu sein, um zu bleiben. Jetzt fangen an, die Zentralbanken ihn als bedrohlich zu empfinden. Nun greifen sie ihn an. Das führt natürlich umgekehrt bei den Avantgardisten, bei den Pionieren des Bitcoins, dass sie sich ihrerseits abschließen in Überzeugungsgemeinschaft. Gemeinschaften, so wie wir das vom Frühchristentum kennen. Solange das Christentum im Römischen Kaiserreich verfolgt wurde, mussten die ersten Christen in die Katakomben gehen und waren, wie der Lukas-Evangelist sagt, ein Herz und eine Seele. Und diese Form der Bezeugungsgemeinschaft, die kann man natürlich auch bei...
Aber wenn ich in einer kleinen, relativ kleinen Glaubensgemeinschaft verharre, dann kann ich natürlich nicht das erreichen, was ja durchaus Ziel, Sinn und Trachten ist, nämlich dass der Bitcoin zu einer Währung, zu einer Weltwährung wird und grundsätzlich mit dem Zentralbankenwesen aufräumt, denn die sind überhaupt der Kern alles Übels.
Ja, Bitcoiner sind logischerweise Pioniere. Wir sind noch ganz am Anfang. Bitcoin hat noch, wer ist ein Mensch, hat es noch nicht mal seine Pubertät so richtig hinter sich. Was wichtig für alle Bitcoiner ist, ist natürlich schon, sie wollen die frohe Botschaft in die Welt verbreiten. Das ist auch sehr nötig, denn Bitcoin ist ein dezentrales Geld und das ist ein ganz entscheidender Aspekt. Es gibt keinen CEO, es gibt keine Firmenanschrift, es gibt überhaupt niemanden, der dieses System eigenverantwortlich lenkt oder leitet. Das heißt, es gibt auch keine Marketingabteilung.
Und es gibt auch keine Kontrolle von außen,
es
weil
gibt
man ja gar nicht weiß, wen
Kontrolle
man kontrolliert.
Es gibt keine Kontrolle von allen. Das ist das Tolle, weil es Open Source ist, weil es ein kollektives Kontobuch ist, auf der jede Bitcoin-Transaktion festgehalten wird. Jeder kann zu jedem Zeitpunkt überprüfen, wie viele Bitcoins es gibt und wer über welche Bitcoins verfügt und ob jede Transaktion korrekt abgelaufen ist. Und wenn sie nicht korrekt abgelaufen wird, wird das Netzwerk als Ganzes diese Transaktion ablehnen. Das heißt, wir haben tatsächlich zum ersten Mal ein dezentrales Geld, das sich für jeden überprüfbar darstellt.
Sie schreiben in Ihrem Buch, Bitcoin ist keine Utopie, sondern eine Technologie. Ja. Aber Sie verbinden natürlich mit dieser Technologie eine Utopie, nämlich dass mithilfe des Bitcoin, wenn er sich denn durchsetzen würde, gewissermaßen mit dem Kapitalmarktkapitalismus aufgeräumt wird.
Ja, wobei ich sagen würde, es geht dabei nicht gegen den Kapitalismus, sondern es geht gegen eine bestimmte oligarchische Struktur der Zentralbanken. Bitcoiner sind in aller Regel sogar sehr, sehr überzeugte Anhänger freier Märkte. Sie stellen nur fest oder sie legen den Finger in die Wunde, dass sie sagen, es ist ja schon ein wenig komisch. Wir meinen, wir leben in einer freien Marktwirtschaft, aber das wichtigste Gut in der freien Marktwirtschaft, das Geld selber, dessen Preis wird ausgerechnet nicht durch Angebot und Nachfrage im Preisbildungsprozess bestimmt, sondern, man kann sagen, manipuliert oder festgesetzt durch Zentralbanken, durch ihre Zinspolitik. Der Preis des Geldes ist ein Zins und dieser wird von zentralen Instanzen bestimmt und ist nicht das Ergebnis freier Marktdynamiken. Und in diesem Sinne sind Bitcoiner scharfe Kritiker von staatlichen Interventionen und Zentralbankinterventionen. Gleichzeitig glauben sie an die Produktivkraft freier Märkte.
Und es ist natürlich auch so, dass sich durchaus auch eine Art Bitcoin-Kapitalismus entwickeln könnte. Momentan ist es so, dass 2% der Bitcoiner, 75% der Bitcoins, die schon geschaffen, geschürft, gemeint, wie auch immer man das nennen will, haben. Also das ist ja doch eine Art von Zentralisierung, die dann mit Graswurzelbewegung und demokratischem Offenen und so weiter nicht mehr viel zu tun hat.
Ich höre diesen Einwand oft und ich nehme ihn sehr ernst und er leuchtet mir auch völlig ein.
Aber.
Keine Frage. Aber es gibt schon ein Aber und dieses Aber lautet, wir leben hier unter irdischen Bedingungen. Die Frage wäre, welche Form des Verteilungsmechanismus kann gerechter sein als der, den der Markt ermöglicht? Schauen Sie, wenn Sie kurz nachdem die Dotcom-Blase geplatzt war im Jahr 2001, Amazon Aktien gekauft haben, dann haben sie für einen Bruchteil ihres heutigen Wertes Anteile an diesem Weltunternehmen erworben und dann mussten sie lange durchhalten, weil der Amazon-Kurs sehr, sehr lange nach diesem Crash sich kaum von der Stelle bewegte. Aber nach 10 Jahren plötzlich war es natürlich das Investment ihres Lebens und sie haben Renditen, sehen sie seither, von denen können andere nur träumen. Und das gilt nun mal immer so, wenn sie früh bei einer Sache, die neu ist, einsteigen, dann haben sie ein enormes Upside-Potenzial in der Wertentwicklung. Warum? Weil sie eine asymmetrische Wette eingehen. Und wer Bitcoin zu einem Zeitpunkt gekauft oder gemeint hat im Jahr 2011, 2012, wo der Bitcoin selber fast noch keinen Wert hatte, dann haben die Leute teilweise im Netz verschenkt, weil sie einfach nur wollten, dass sich die gute Kunde verbreitet. Naja, klar, die sind dann Profiteure ihrer frühen Erkenntnis, dass sie auf das richtige Pferd gesetzt
haben.
Aber
zurück zu dem Anspruch, zu der Story, zu der Geschichte, die was mit Graswurzelbewegung zu tun hat, auch mit dem Freiheitsversprechen.
Ja.
Nicht zuletzt geht es darum zu sagen, jeder ist seine eigene Bank.
Ja.
1,7 Milliarden Menschen weltweit haben nicht die Möglichkeit, ein Bankkonto zu eröffnen. Und das ist was, was unterscheidet von anderen Geldanlagen. Dieser emanzipatorische Gedanke, der dahinter steckt.
Ja, Bitcoin versteht sich, oder ich würde sagen, Bitcoin ist tatsächlich ein inklusives Geld. Jeder kann sich selber mit den Mitteln der Kryptographie ein Bitcoin-Konto eröffnen. Das kann ihm niemand verwehren, unabhängig von ihrer Hautfarbe, ihrem Geschlecht, ihrer Religionszugehörigkeit und vor allem ihrer nationalen Territorialität. Es ist ein echtes globales Geld. An diesem Netzwerk kann jeder teilnehmen. Und es ist völlig richtig, wir haben es eben schon gesprochen, es gibt natürlich auch da eine Ungleichverteilung derer, die an diesem Netzwerk teilnehmen. Aber ich glaube in Wahrheit nicht an Monopole. Auch wenn wir andere Unternehmen schauen, wir haben immer das Gefühl, da gibt es große Monopole, die werden nie zu knacken sein. Die Erfahrung ist das Gegenteil. Kein Monopol hält länger als, sagen wir mal, eine Dekade durch. Erinnern Sie sich noch an AOL? Was war das für ein Unternehmen? Oder Yahoo? Man dachte, es wird in der Digitalisierung, nichts wird an Yahoo vorbeigehen. Innerhalb kürzester Zeit haben sich diese Riesenkonzerne zerbröselt und sind neue Monopolisten an den Start gegangen, die wiederum durch den Wettbewerb herausgefordert werden. Und so wird es, glaube ich, auch mit Bitcoin sein. Die Leute, die jetzt schon sehr viel Bitcoin besitzen, werden ihn auch wieder ausgeben und damit zu einer stärkeren Verteilung von Bitcoin.
Jetzt geht es nicht nur um dezentrales Geld, Graswurzel, Geld, jeder hat Zugang, transparent und so weiter, sondern es geht auch um faires Geld. Es gibt kein, wie Sie es nennen, Gegenparteirisiko, also keine Bank, keine Institution kann sagen, du kommst an dein Geld nicht mehr. Das ist ja erstmal charmant, aber es würde auch zum Beispiel bedeuten, dass man die Gelder eines Kreml-Regimes nicht sperren kann, dass man die Gelder eines iranischen Systems, das gegen seine eigenen Menschen, vor allen Dingen Frauen vorgeht, nicht sperren kann. Das muss man dann aber in Kauf nehmen.
Absolut. Wenn Sie der Meinung sind, dass alle Handlungsmöglichkeiten des Staates segensreich sind und immer in bester und lauterster Absicht zur Verbesserung der Zustände der Menschheit ausgeführt werden, dann stellt Bitcoin eine Eingrenzung staatlicher Handlungsmacht dar und dann werden Sie das ablehnen und sagen, das wollen wir nicht, wir wollen machtvolle, handlungsfähige
Staaten. Ja, aber da handelt ja dann gar keiner mehr. Also es geht ja nicht nur darum, ob ich dem Staat misstraue, sondern es gibt in dem Fall keine Instanz. Niemand kann an meinen Bitcoin kommen. Richtig. Nur ich, den ich den Code habe, der ist einmalig. Ja. Wenn ich ihn vergesse, ist noch eine ganz andere Frage, da komme ich auch selber nicht mehr ran. Aber das bedeutet eben auch, dass es einlädt, Geld dort zu parken, was in irgendeiner Form nicht legitim ist, schwarz ist, aus Drogengeld, geklaut ist, zum Beispiel meinem eigenen Staatsvolk.
Ich würde mit der Gegenfrage kontern und sagen, woher entsteht die Legitimität, zum Beispiel die Auslandsdevisen Russlands zu sperren? Naja, wir sind uns einig, Russland führt einen furchtbaren Angriffskrieg gegen die Ukraine und jetzt sind wir auf dem Feld der Moralität und dann ist es vollkommen klar, wer sowas Böses tut, der soll mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, von uns abgestraft werden. In Wahrheit ist es aber ein absurdes Theater, dass wir tatsächlich, wir leben in einer amerikanischen Hegemonie und die USA haben die Fähigkeit, jedes Land, das nicht nach ihrer Pfeife tanzt, vom Weltfinanzsystem, von diesem Geldsystem, vom SWIFT-System
auszuschließen. Ja, aber es geht ja nicht nur um die USA. Es ist ja nicht so, dass die USA bestimmen.
Es gibt einen privilegierten Player in diesem System und der entscheidet darüber, wer an diesem System teilnimmt. Und wir erleben ja bereits eine De-Dollarisierung der Weltwirtschaft. Warum? Weil die neuen Länder wie China, wie Indien, wie Brasilien wollen sich diese geldpolitische Hegemonie der USA nicht länger bieten lassen. Und deswegen weichen die alle schon auf alternative Methoden aus. Russland und China Teile ihres Rohstoffhandels über die Shanghaier Börse in Gold ab. Warum? Naja, weil Gold denselben dezentralen Charakter hat wie Bitcoin. Das Interessante ist, dass Satoshi Nakamoto Bitcoin in vielerlei Hinsicht in Analogie zu Gold entwickelt hat. Und auch bei Gold hat man diese Form, kein Gegenparteirisiko zu haben. Sie können quasi Ihren Goldbarren zu Hause in Ihrem Vorgarten vergraben und dann sind Sie der Einzige, der darüber verfügt und verwaltet und weiß, wo dieses Gold liegt. Und so funktioniert auch Bitcoin.
Ja, aber es ist auffindbar. Es kann im Zweifel Gold auch beschlagnahmt werden. Wenn ich Bitcoin habe und ich bin ein Oberkrimineller, dann kann man mich ins Gefängnis sperren, man kann mich verhaften, verurteilen und wenn ich rauskomme, habe ich die wunderbare Gesichtheit, meine Bitcoin sind noch da und nur ich kann daran.
Sie haben vollkommen recht, es ist nicht konfiszierbar und dann kann man sich je nach politischer Geschmacksvorliebe entscheiden, ob man die Nicht-Konfiszierbarkeit für einen Vorteil oder für einen Nachteil hält.
Ich weiß nicht, ob es eine politische Frage ist. Hat es nicht auch was mit Gerechtigkeit zu tun, mit Rechtsverständnis zu tun?
Absolut. Ich glaube, es hat was damit zu tun, für wie segensreich wir eine komplette Durchgriffsmöglichkeit des Staates halten. Und wenn wir staatsskeptisch sind, weil die Geschichte uns gelehrt hat, dass Staaten nicht immer nur das Allerbeste im Schilde führen, dann sind uns alle Formen der Gewaltenteilung, ich würde Bitcoin als Teil der Geschichte fortschreitender Gewaltenteilung sehen, dann sind alle Formen von mehr Gewaltenteilung eigentlich begrüßenswert. Und insofern ist auch die Trennung von Staat und Geld, wie Bitcoin sie ermöglichen wird, meiner festen Überzeugung nach, ist für mich eine positive Entwicklung.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur von der Leipziger Buchmesse. Wir reden Tacheles mit dem Literaturkritiker Ijoma Mangold. Er hat ein Buch geschrieben über die Digitalwährung Bitcoin. Es gibt viele Fragen in dem Zusammenhang. Klar, Sie reden mit jemand, der kein Gläubiger ist oder keine Gläubige ist.
Ja.
Wie ist es zum Beispiel mit der Frage von Krediten? Man kann natürlich in dem existierenden Finanzmarkt kritisieren, dass nicht jeder einen Kredit bekommen kann. Das entscheiden die jeweiligen Banken, ob jemand kreditwürdig ist oder nicht. Aber dass Kredite etwas Segensreiches sind, dass sie auch Innovation fördern, da sind wir uns möglicherweise einig. In der Bitcoin-Welt, wenn es nur noch Bitcoin gäbe es keine Kredite mehr.
Nein, das ganz sicher nicht. Ich glaube nur, dass der Preis für Kredite deutlich höher wäre und in Wahrheit...
Aber wer soll die geben, die Kredite?
Nein, solche Menschen, die im Bitcoin sparen. Im Moment haben wir...
Also Crowdfunding, Einzelne.
Ja, kann ja auch Institutionen geben, die gewissermaßen ersparte Bitcoins zusammenfassen und sie als Kredit wiederum rausgeben und dem, der seine Bitcoins zur Verfügung stellt, mit einem Zins. Das ist ja das normale Geschäft. Wir kennen das gar nicht mehr. Deswegen ist es hochinteressant, dass Sie das ansprechen. Wir kennen das gar nicht mehr, weil wir natürlich seit 15 Jahren und in Wahrheit sogar schon länger in einer Epoche des billigen Geldes leben. Das heißt, das Problem ist im Moment ja gar nicht, dass Banken entscheiden, wer Kredite bekommt, sondern dass Geld selber gar keinen Wert mehr hat. Das heißt, Kredite wurden quasi kostenlos vergeben. Und jetzt kommt das große Moment, wie ich finde, der Ungerechtigkeit unseres herrschenden Systems. Wer bekam bisher Kredite? Naja, der als zahlungsfähig galt. Das heißt, der schon etwas hatte. Und der bekam Kredite zu null Kosten. Selbst normale Privatkunden bekamen für 0,7% Zinsen einen Hypothekenkredit. Das heißt, die schon hatten, bekamen mehr. Das führte dazu, dass wir in den letzten 15 Jahren eine enorme Preisentwicklung an den Immobilienmärkten sehen konnten, dass die Aktienkurse von Rekordhoch zu Rekordhoch liefen. Und das alles, würde ich sagen, als eine Folge unseres Fiat-Geldsystems, das eine Politik des billigen Geldes gemacht hat. Das wäre in einem Bitcoin-Standard, wo die Geldmenge begrenzt und knapp ist und alles, was knapp ist, ist mehr wert, anders. Da wäre der Zins definitiv höher. Und es hieße auch, um Geld sich zu leihen, müsste man eine wirklich tolle, bestechende Investitionsidee haben, die es wert ist, diesen Preis zu zahlen.
Und ich bin dann davon abhängig, zwar nicht mehr von den Banken, die mir sagen, du bist nicht kreditwürdig, aber ich bin davon abhängig, dass jemand sagt, auch dazu haben wir Lust, dir Geld zu geben.
Absolut.
Das heißt, es ist auch nicht für mich planbar. Ich bin ein Start-up-Unternehmen und sage, ich will das Neues machen,
naja,
muss ich erstmal genug
Leute
überzeugen.
Der Grund wird nicht sein, ob irgendjemand Lust hat, ihm Geld auszuleihen, sondern... ob es jemand attraktiv findet, daran zu verdienen, dass sie Kapital brauchen. Und derjenige wird sagen, zahlen Sie mir 5% Zinsen. Das ist ja immer eine Win-Win-Situation. Das ist ja das Schöne an der Marktwirtschaft, dass wir da nicht aufgrund von Zwängen handeln, wie bei politischen Entscheidungen, sondern es sind Win-Win-Situationen, wo im Rahmen der Privatautonomie zwei Parteien zu ihrem beiderseitigen Vorteil ein Geschäft eingehen. Und wenn Sie über eine Geschäftsidee verfügen, von der Sie sagen, mit der habe ich eine Aussicht, in 10 Jahren eine Rendite von 10% zu erwirtschaften, dann sind Sie bestimmt bereit, dafür einen Kredit aufzunehmen, der Ihnen mit 5% verzinst ist. Und Ihr Geldgeber wiederum freut sich, dass seine Sparleistung angemessen mit 5% honoriert wird.
Ein ganz besonders kritischer Punkt, der immer wieder angeführt wird und auch mit Recht, ist der enorm hohe Energieverbrauch. Ja. Der entsteht durch die Art und Weise, wie Bitcoin über komplizierte Rechenaufgaben, wenn man es vereinfacht sagt, geschaffen werden. Ja. Jetzt werden Sie sagen, schreiben Sie jedenfalls in Ihrem Buch, ja, aber die Bankenwelt verbraucht auch eine Menge Energie. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass da keine Arbeitsplätze entstehen, dass niemand sozusagen seinen Lebensunterhalt in dieser Welt verdienen kann, der nicht selber Bitcoin hat.
Naja doch, es gibt ja bereits eine Bitcoin-Industrie, die natürlich die zukunftsfähigsten Jobs schafft, nämlich solche, die in dieser neuen digitalen Welt ganz zentral sein werden. Die EU hat gerade eine neue Richtlinie im Umgang mit Kryptowährungen verabschiedet. Warum hat sie das getan? Weil sie das für eine Zukunftstechnologie hält. Und sie möchte natürlich, dass die Europäische Union ein Ort ist, wo die Kryptoindustrie sich beheimatet.
Ja, und doch ist dieser Energieverbrauch ein sensibles Thema. Ja. Es verbraucht mehr als die Niederlande. Ja. oder als Österreich pro Jahr. Es ist ein geringer Prozentsatz des weltweiten, des globalen Verbrauchs. Aber es ist ein Punkt. Und nicht umsonst wird ja auch darüber nachgedacht. Und andere Kryptowährungen machen das schon, ob man das Verfahren so verändern kann, dass es weniger Energie verbraucht, solange wir noch keine Erneuerbaren hauptsächlich einsetzen können.
Tatsächlich ist es so, dass das Bitcoin-Mining hauptsächlich erneuerbare Energien einsetzt. Im Moment etwa 60% greift das Bitcoin-Mining auf grüne Energie zu. Und das scheint mir auch der entscheidende Punkt. Ich glaube nicht, der Punkt kann nicht die Frage des Energieverbrauchs sein, sondern die Frage des CO2-Abdrucks. Das ist ja auch die Politik, mit der wir sonst uns durch die Welt bewegen und versuchen, ein Anreizsystem zu schaffen. Auch andere Dinge in dieser Welt sind stark energieverbrauchend. Zum Beispiel ist das Streamen, das wir machen, wenn wir Netflix schauen, verbraucht sehr viel mehr Energie als das Bitcoin-Mining. Trotzdem würde in einer freiheitlichen Gesellschaft niemand kommen und sagen, ich finde das Netflix-Programm sittlich so wertlos, dafür sollte keine Energie verbraten werden. Sondern nein, die Energie hat einen Preis und dann kann jeder selber entscheiden, ob es ihm wert ist, diesen Preis zu zahlen, um diese Energie einzusetzen. In Deutschland zum Beispiel findet gar kein Bitcoin-Mining statt, weil Energie viel zu teuer ist. Hingegen in Ländern wie Norwegen, die über sehr viel thermische Energie verfügen, über erneuerbare Energie, Island natürlich, das sind prädestinierte Länder für Bitcoin-Mining, da findet das auch statt. Oder in Lateinamerika, wo man zum Beispiel die Hitze von Vulkanen nutzen kann. Ich glaube tatsächlich, dass der Umstand, dass grüne Energie immer die günstigste Energie ist, eine automatische marktwirtschaftliche Drift hin zu einem immer grüneren Bitcoin-Mining bedeutet, weil in Wahrheit Energiegewinnung aus Kohle fürs Bitcoin-Mining funktioniert nur in den Ländern, wo die Staaten die Verstromung von Kohle subventionieren. Faktisch ist kohlebasierter Strom nämlich sehr viel teurer als Windkraft- oder Sonnenenergiestrom. Also Sie sprechen ja einen ganz zentralen und wichtigen Kritikpunkt an, den will ich überhaupt nicht zurückweisen. Ich will nicht so tun, als gäbe es da kein Problem, als wäre das nicht die zentrale Herausforderung.
Aber ein lösbarer.
Aber ich glaube schon ein lösbares Problem.
Ein riesiges weiteres Problem.
Sie grillen mich, aber so muss es auch sein. Und wissen Sie, wenn das wenn das wäre, dann wäre Bitcoin bereits durchgesetzt, dann wäre es quasi auch nicht die größte asymmetrische Wette, die man zurzeit eingehen kann. Ich hätte gar keine Hoffnung auf große Wertsteigerung, weil
schon
wir
verboten.
Alle schon Bitcoin hätten.
Oder sie wäre schon
das,
verboten.
Glaube ich, funktioniert nicht, weil Bitcoin tatsächlich ein so dezentrales System ist, da müssten sie weltweit das Internet abstellen, um Bitcoin zu verbieten.
Also nächster kritischer Punkt, die Wertschwankungen. Sie werden jetzt sagen, Aktienkurse schwanken.
Sie wissen immer
auch
schon, was ich gleich sagen
ich
werde.
Ja, ich habe das gut gelesen. Sie werden sagen, die Aktienkurse schwanken auch. Goldkurs schwankt auch, aber trotzdem lässt sich ja nicht von der Hand weisen, dass die Schwankungen bei Bitcoin sehr viel extremer sind. Wir hatten schon über 60.000, dann ist es total abgeschmiert 2017. Inzwischen sind wir, glaube ich, wieder bei 28.000 pro Bitcoin oder so.
29.000, ja.
Und Ihr Glauben, Ihre Überzeugung ist, dass es letztendlich keine solche extremen Auswüchse mehr geben würde, wenn wir wirklich eine Weltwährung Bitcoin haben. Denn wir haben eine begrenzte Menge. Es wird nicht wie bei den Zentralbanken weiter gedruckt oder gemeint, geschürft in dem Falle. Es ist ein Zusammenhang zu der real existierenden Welt und der Finanzwelt, gibt es natürlich. Und damit auch die Schwankungen, die nicht nur mit Angebot und Nachfrage nach diesen Dingern, nach den Bitcoin zu tun hat.
Doch, die Schwankungen haben nur damit zu tun. Und wir haben natürlich auf der Angebotsseite eine absolut verlässliche Emissionspolitik. Jeder weiß, wie viele Bitcoins alle 10 Minuten, wenn ein neuer Block geschürft wird, emittiert werden. Und wir wissen, wie viele Bitcoin es bisher gibt. Und wir wissen, wie viele es im Jahr 2140 geben wird, nämlich 21 Millionen. Was sich ändert, ist die Nachfrageseite. Die reagiert natürlich auf viele geldpolitische und volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen. Das heißt, wenn Jerome Powell von der amerikanischen Zentralbank, wenn der die Zinsen erhöht und das heißt Liquidität aus dem Markt zieht, dann hat erstmal im Jahre 2022 Bitcoin das zu spüren bekommen und der Bitcoin-Preis hat nachgegeben. Je besser die offizielle Geldpolitik unserer sogenannten Fiat-Währungen von Euro und Dollar und so weiter ist, je besser die Geldpolitik ist, desto mehr gerät der Bitcoin in Defensive. Je schlechter diese Geldpolitik ist, desto, und das heißt Geldvermehrung, Geldvermehrung ist immer Geldentwertung und wir wissen, dass die letzten 15 Jahre eine Epoche maßloser Geldvermehrung waren. Davon profitiert Bitcoin, weil Bitcoin dieses glaubwürdige Knappheitsversprechen hat. Die Schwankungen, dazu möchte ich nicht mich rausreden, indem ich sage, Aktien schwanken auch oder Gold schwankt auch, sondern ich will sagen, Gold schaut zurück auf eine 5000-jährige Geschichte als Anlageklasse. Haben alle ein Vertrauensverhältnis dazu gebildet. Es schwankt zwar auch, aber wir wissen, wie man sich darauf verlassen kann, dass es über 5000 Jahre funktioniert hat als Wertspeicher. Bitcoin gibt es seit 14 Jahren. Das ist die jüngste Anlageklasse überhaupt. Die muss ihren Wert natürlich überhaupt erst finden. Und weil sie in diesem Findungsprozess ist, was ist der richtige Wert für einen Bitcoin? Wer soll das wissen? Solange Bitcoin also in diesem Suchprozess ist, wird sein Preis schwanken. Ich selber bin aber natürlich auch ganz froh über Volatilität, weil Volatilität und Rendite sind ja korrespondierende Elemente.
Woher also Sie verdienen ganz kommen? Gut im Moment an den Satoshis, das ist die kleinere Einheit. Ich unterstelle, wir haben wahrscheinlich nicht so viele Bitcoin.
Nein, leider nicht.
Aber Sie verdienen ganz gut im Moment dran.
Im Moment, wenn ich ehrlich sein soll, bin ich, glaube ich, immer noch unter Wasser. Das beeindruckt mich aber auch gar nicht so, weil ich jetzt vor allem ein wahnsinnig spannendes intellektuelles Abenteuer finde. Man steigt vermutlich in der Regel dann ein, wenn man besonders viel von Bitcoin hört. Wann hört man am meisten von Bitcoin? Wenn der Preis hoch ist. Das heißt, die ersten Satoshis, die ich gekauft habe, waren die teuersten Satoshis meines Lebens. Seither habe ich Bitcoin zu sehr viel günstigeren Preisen gekauft. Deswegen, ich bin dem Crash von 67.000 auf 16.000 sehr, sehr dankbar, weil ich nie gedacht hätte, als ich meine ersten Satoshis gekauft habe, dass ich je noch mal in den Vorzug komme, zu solchen Discount-Preisen an Bitcoins zu kommen.
Ja, so kann man es auch sehen. Es gibt eine Art Mekka für Bitcoin-Gläubige. Ja. Das ist El Salvador. Das Land hat 2021 Bitcoin zu seinem gesetzlichen Zahlungsmittel gemacht. Ja. So, jetzt kann man sagen, Durchbruch für den Bitcoin oder auch Minitheke für den Bitcoin, ja. Denn der macht sich da gerade im Praxistest wirklich nicht gut.
Weiß ich nicht, ob man...
Also die meisten Menschen Jahre. Haben nicht mit ihm gezahlt im letzten Jahr in El Salvador. 3/4 sagen, sie glauben nicht an den Erfolg. Klingt
also
jetzt
eine
nicht
neue
nach einer
Technologie, die sich innerhalb von 2 Jahren so bewähren soll, dass die Vertreter der Medien schon überzeugt sind, das war die richtige Sache. Also so laufen, glaube ich, technologische Neuerungen und Innovationen nicht. Schauen Sie mal, wie schwer hatte es das Automobil, sich gegenüber der Postkutsche durchzusetzen, obwohl es doch eine offensichtliche Überlegenheit des Verbrennermotors damals gab. Neue Technologien sind ja auch immer ein Paradigmenwechsel unseres Denkens. Das heißt, alle etablierten Standarddenkgebäude, die werden durch eine neue Technologie herausgefordert. Da werden ja auch erstmal Institutionen angegriffen. Und mit Institutionen meine ich jetzt nicht nur die Zentralbanken, sondern natürlich zum Beispiel auch akademische Institutionen der Volkswirtschaftslehre, in deren Konzepte das gar nicht passt, dass es plötzlich Geld in einer spontanen Ordnungsbildung gibt, wo Keynesianer doch der Meinung sind, wir brauchen ein Geld, das zentral geregelt werden kann vom Staat, damit er auf bestimmte Situationen flexibel reagieren kann.
Inflation zum Beispiel.
Aber Inflation ist ja gerade ein Problem unserer Fiat-Währungen und Bitcoin ist ein deflationäres
Geld. Ist auch ein Problem von Angebot und Nachfrage beziehungsweise der Schwierigkeit mit Lieferketten. Also da sind jetzt nicht nur die Zentralbanken dran.
Also wir müssen jetzt keine Diskussion führen, inwiefern Inflation ein Effekt von Geldpolitik ist. Aber ich glaube, man kann nicht ganz von der Hand zuweisen, dass es gute und schlechte Geldpolitik gibt. Und eine Geldpolitik, die die Geldmenge ausweitet, führt tendenziell zu Inflation. Und dagegen ist natürlich Bitcoin das Kraut, das dagegen gewachsen ist, weil es keine manipulative Geldmengenvermehrung gibt. Ich will ganz sicher nicht behaupten, in meinem letzten Kapitel, mein Buch ist auch eines der Selbstinfragestellungen.
Sonst wäre es wahrscheinlich kaum auszuhalten.
Sonst wäre es kaum auszuhalten, das ist mir völlig klar. Vielleicht setze ich aufs falsche Pferd. Es ist natürlich eine Wette auf die Zukunft. So ist es immer mit der herrlichen Zukunftsoffenheit unserer gesellschaftlichen Technologien. Und es ist kein Wunder, dass alles Neue erstmal auf Abwehr stößt, denn es muss sich ja überhaupt erstmal bewähren und beweisen.
Und Sie würden das jetzt nicht nochmal wiederholen, was da auch irgendwo im Buch steht, nämlich dass diese Skepsis und dass man nachfragt und gegenhält und ja. So weiter, so eine typische europäische Zukunftsverdrossenheit ist?
Okay, diesen Aspekt gibt es natürlich tatsächlich und da leide ich manchmal an meinem europäischen Erbteil oder an der deutschen Denk- und Verhaltensmilieu. Das wird jetzt sehr anekdotisch, aber für mich war es ein eindrucksvolles Erlebnis, als ich vor 3 oder 4 Jahren mal 5 Wochen in Singapur war. Was war da so anders? Naja, die Menschen wachen morgens auf und freuen sich auf jeden Tag, weil sie denken, wir werden die Welt wieder ein Stück voranbringen. Ach, wie herrlich, dass die Sonne aufgeht. Was werden wir heute in die Wege leiten? Wenn in Deutschland jeder abends ins Bett geht und sich fragt, werde ich am nächsten Morgen überhaupt aufwachen? Denn es ist ja bereits 11:55 und die Welt geht unter.
Das ist mir ein bisschen klischeehaft jetzt.
Ich bin aber absolut überzeugt, dass das unsere tatsächlichen Mentalitäten total gut beschreibt. Und das führt auch dazu, dass wir natürlich Innovationsversprechen gegenüber immer wahnsinnig skeptisch sind. Also die Skepsis hat immer die glaubwürdigen oder die plausibleren Argumente in deutschen Ohren. Das sind tatsächlich Mentalitätsunterschiede. Sie haben recht, das hat auch was mit nationalen Stereotypien zu tun, kann man sagen. Mir alles ein bisschen zu klischeehaft. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir selbstverständlich sehr, sehr unterschiedliche Mentalitäten haben, die sich auch in unserem Verhältnis zu Innovation, zu Technologie, zu Fortschritt zum Ausdruck bringen.
Hijoma Mangold, vielen herzlichen Dank für dieses Tacheles.
Es war mir ein Vergnügen, wie Sie mich gegrillt haben.
Das Buch heißt Die orange Pille, warum der Bitcoin mehr ist als ein neues Geld. Und wir haben auf der Leipziger Buchmesse, wie man unschwer im Hintergrund gehört haben, wird darüber diskutiert. Das Buch ist bei DTV erschienen.